Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Sebastian. Magst du mir deinen Vornamen verraten oder verrät er irgendwas über dich?
Wajiao Lan Aifang. Das ist ein Name, aber aus einem anderen Land.
Offensichtlich. Das heißt, er verrät schon was über dich, nämlich, dass du einen Namen aus einem anderen Land hast. Gut, das ist jetzt mal nicht so ungewöhnlich, deswegen weiß ich noch nicht, wer du bist. Deswegen gibt es drei Hinweistöne, die mich irgendwie auf deine Spur bringen sollen. Und das hier, das ist der erste.
Jeder Bürger ist hier erfasst. Hunderte Millionen Kameras.
Wir haben Algorithmen, die automatisch Situationen erfassen. Wenn jemand zum Beispiel keine Maske trägt, erkennen wir dieses Fehlverhalten sofort.
Das klingt wie eine Dystopie oder wie irgendein gruseliger Film, der irgendwo in einer fernen Realität spielt. Ich fürchte aber, es ist tatsächliche Realität und in diesem Ausschnitt geht es um China. Kann das sein?
Ja, richtig. Mhm. Das spielt in meinem Alltag natürlich eine Rolle. Und mein Name, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das heißt eben auf Chinesisch, ich heiße Lan Aifang und Lan Aifang ist mein chinesischer Name, natürlich nicht mein richtiger Name.
Ja, gibt es da richtig und falsch? Also wenn
naja, also mein deutscher Name, sage ich jetzt mal, ja, der amtliche Name.
Okay, genau. Das ist nicht dein, also es ist nicht der Name, der in deinem Ausweis steht.
Nee, das ist der Name, den mir mal eine taiwanische Lehrerin gegeben hat.
Aha, okay, interessant.
Und das ist auch ein sehr altmodischer Name, heißt übersetzt blauer Liebesduft. Und ich habe gehört von mehreren, dass es sehr altmodisch sei, also dass es eher so eine Reinkarnation aus den 50er Jahren vielleicht ist. Aber ich habe es einfach beibehalten. Also seit 2012 trage ich den und so gehe ich hier quasi durch China.
Mhm. Das heißt, du bist in China, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig.
Mhm. Aber du hast keine chinesische Migrationsbürger, also du bist nicht Chinesin oder trägst chinesisches Blut in dir.
Nee, aber ich fühle mich manchmal ein bisschen chinesisch. Also das heißt, wenn ich in der U-Bahn zum Beispiel bin und überall sind Chinesen um mich herum, dann fällt mir das manchmal gar nicht auf, dass ich anders aussehe zum Beispiel. Und wenn mir dann auffällt, dass mich dann doch irgendwie andere irgendwie angucken, dann weiß ich erst, ah ja, stimmt, da war ja was. Ich gehöre ja gar nicht so richtig dazu.
Das finde ich ganz spannend. Aber das heißt, du scheinst dich auf jeden Fall wohl zu fühlen, trotz der Dinge, die wir gerade gehört haben. Ich meine, das ist natürlich auch nur eine Seite von vielen, ne? Diese krasse Überwachung, die es an zumindest einigen Orten in China gibt. Du bist dann schon seit 2011 da. Du hast 2011 deinen chinesischen Namen bekommen, habe ich richtig verstanden, ne?
Nee, 2012 habe ich den
2012,
bekommen.
2012, Entschuldigung, ja. Und seitdem bist du da oder immer mal wieder?
Immer mal wieder. Mhm. Also ich war 2011 tatsächlich das erste Mal da und dann 2012 in Taiwan. Deswegen auch die taiwanische Lehrerin.
Ach so, ja klar, das ergibt Sinn. Okay, dann nehme ich das schon mal mit und wir hören einfach mal in den nächsten Ton rein.
Die Nummer 43 süß-sauer paniertes Hähnchen, bitte. Das kriegt ihr in jedem chinesischen Imbiss. Oder ihr kennt bestimmt das Buffet-Restaurant und die Straßenecke, wo euer Fleisch und Gemüse an der Theke unter vielen roten Laternen und Drachendekos gebraten werden. Das echte chinesische Essen ist schon anders. Aber frag mich bloß nicht, was die typischen Gerichte sind, denn es gibt mindestens 4 regionale Küchen in China und die schmecken alle total unterschiedlich.
Die Ente-Süß-Sauer, das wird immer zusammen mit verschiedenen Gemüse zusammengekocht und dann kommen noch Ananasstückchen rein. Der Ananas.
Okay, es geht auch ums Essen offensichtlich. Spielt Essen in deinem Leben eine größere Rolle? Also mehr als, dass du halt isst, wie wir alle?
Nee, ich esse halt, so wie jeder Mensch.
Aber darüber hinaus nicht, ja. Genau.
Nee, darüber hinaus nicht. Ja. Aber ich meine, in der chinesischen Kultur spielt halt Essen einfach eine sehr, sehr große Rolle, dass man zusammen essen geht, zusammen Zeit verbringt beim Essen. Man spricht sehr viel übers Essen. Mhm. Hier die Begrüßung in China lautet zum Beispiel Chi Fan Le Ma. Das ist so die authentische Begrüßung. Hast du schon gegessen? Das
ist quasi,
das ist super, super wichtig. Mhm. Deshalb, ja. Und ich kann aber auch sagen, das, was jetzt gerade in dem Clip lief, das mit den Ananas, weiß nicht, was da, genau, Ananas-Scheiben irgendwo, das habe ich hier noch nie gesehen. Mhm. Das ist quasi verwestlicht. Das gibt es in westlichen China-Restaurants in Deutschland zum Beispiel als Nachtisch, diese überbackenen Ananas-Stückchen.
Ja, das heißt, du würdest das stützen, was in dem Ton gerade gesagt worden ist, das, was wir hier quasi als chinesisches Essen kennen oder gekocht bekommen in Restaurants, das hat mit dem, was man in China so erlebt, essensmäßig gar nicht so viel zu tun.
Nee, Gar nicht. Hm. Auch Glückskekse gibt es hier nicht.
Ja gut, das aber ist jetzt kein so harter Verlust, finde ich, aber gut. Ja.
Nee. Aber ich habe schon echt meine Lieblingssachen so zum Frühstück auch. Ich meine, ich muss zugeben, heute Morgen habe ich mal ein Schokocroissant gegessen. Das sowas vermisse ich dann manchmal schon. Aber ja. Hier Jianbing gibt es zum Beispiel. Das ist so ein Eierpfannkuchen mit verschiedenen Gemüsesorten drin. Mhm. Und das schmeckt super. Das ist quasi so Streetfood-mäßig, dass man da morgens einfach bei einer Streetfood-Verkäuferin dran vorbeiläuft und ein Jianbing bestellt, ist super schnell gemacht. Man guckt quasi zu, wie das gemacht wird, zubereitet wird und dann nehme ich es mit auf die Hand und das ist super lecker.
Warm. Also, ja. Das finde ich ja eigentlich auch ganz nice, dass also häufig im asiatischen Raum gerne auch warm morgens gegessen wird. Ich finde das irgendwie ganz cool. Ja.
Alle drei Gerichte am Tag sind warm in China, also alles ist warm. Jetzt weiß auch das Wasser übrigens, das Wasser, das hier getrunken wird. Chinesen trinken kein kaltes Wasser. Es ist alles warm. Wir haben im Büro auch einen warmen Wasserspender quasi. Also er kann kalt spenden und warm. Aber meine Mitarbeiter,
ich höre aufmerksam zu.
Die trinken zum Beispiel nur heißes, trinken nur heißes Wasser.
Okay, aber das soll ja auch irgendwie ganz gesund sein, ne? So Ayurveda und so weiter. Ne? So, nicht so kalt trinken, sondern zimmertemperiertes und so. Ne? Mhm. Okay, ja, ich höre aufmerksam zu. Mitarbeiter, das heißt, du hast Menschen, die für dich arbeiten.
Also wir sind schon ein Team, ja. Hm. Also
ich wollte das jetzt gar nicht so hierarchiemäßig. Ja. Also, aber worauf ich hinaus wollte, ist, das heißt, du bist offensichtlich sowas wie eine Unternehmerin.
Nee, das nicht.
Das nicht. Okay.
Nee, würde ich mich nicht bezeichnen, nee.
Interessant. Ich habe noch gar keine Ahnung, wohin es geht. Also ich weiß, dass wir jetzt mit dir zusammen in China sind, aber warum? Vielleicht der letzte Ton. Mal gucken.
Da muss man nicht drum herum reden. Bei China gibt es diese einseitigen Abhängigkeiten.
Wir müssen grundsätzlich uns mal auf die Zukunft vorbereiten. Das haben wir mit Russland nicht gemacht, das haben wir mit China nicht gemacht.
Jetzt noch sozusagen ein Zusammenbruch im Verhältnis mit China wäre, glaube ich, zu viel.
Zeitenwende heißt Zeitenwende. Und das betrifft auch unser Verhältnis zu China.
Niemand sollte wirklich glauben, dass China nicht zurückschlagen wird, wenn Deutschland China als Feind betrachtet. China will not retaliate.
Ja, ich weiß wegen des Essens so auf der Unternehmerinnen-Ebene, ne? Aber wir haben ja vorher schon auch schon die Sache mit der Überwachung gehört. Das heißt, es war ja auch schon ein politisches Thema. Jetzt wird es ja auch nochmal ein bisschen politisch. Wahrscheinlich bist du deswegen auch nicht Unternehmerin und so weiter, aber du hast ein Team. Du bist wahrscheinlich irgendwie sowas wie in der vielleicht Wissenschaft tätig oder in der Politikberatung oder sowas, Politikforschung. Also du beschäftigst dich offensichtlich mit unserer Beziehung zu China, richtig?
Also das letztere Jahr auf jeden Fall. Ja. Ich beschäftige mich mit Politik, mit Wirtschaft, aber auch mit kulturellen Themen, mit Sport auch dann manchmal. Okay. Also ganz, ganz breit gefächert.
Okay, aber wenn du das nicht, weiß ich nicht, so entweder NGO-mäßig, wissenschaftsmäßig machst und das Themenfeld so breit ist, dann würde ich fast sagen, du bist eine Kollegin von mir. Bist du Journalistin?
Ja.
Ach was, guck.
Ja, wir sind Kollegen, das stimmt.
Okay, und das heißt, du bist sowas wie eine Korrespondentin? Also Bericht erstattest du aus China oder machst du dann größere, längere Sachen?
Ja, genau. Also ich berichte aus China, über China, für eben deutsches Publikum, damit die Leute eben wissen, was in China passiert und auch, was das mit uns in Deutschland zu tun hat.
Das heißt, wir könnten uns auch kennen?
Ja, könnten. Ich habe dich ja mal recherchiert. Ich kenne dich jetzt persönlich nicht.
Ja, okay, das heißt, wir haben offensichtlich noch nicht miteinander geredet, dann auch in irgendeinem dieser Radioprogramme. Machst du das fürs Radio oder fürs Fernsehen oder für Bücher, für Zeitungen?
Also ich bin oft mit dem Mikrofon unterwegs. Mhm. Ich habe einen Rucksack meistens dabei und da habe ich alles drin. Laptop, Mikro, Kopfhörer, Handy natürlich. Und das reicht mir eigentlich schon, um alles machen zu können, was wichtig ist für meinen Job. Und ja gut, Internet und vor allem freies Internet ist auch nicht schlecht.
Ja, das ist mitunter Mangelware in China. Ne? Und auch wenn du das so schilderst, wenn du einen Rucksack voll hast mit Aufnahmeequipment, da habe ich auch gerade sofort gezuckt und gedacht, so geht das einfach so. Aber das ist dann vielleicht was wir jetzt im Zweifel im Gespräch klären können. Lass uns erstmal offiziell machen. Wahrscheinlich komme ich nicht näher an dich dran, wenn du sagst, wir kennen uns nicht. Du bist China-Korrespondentin offensichtlich, machst verschiedene Dinge, die wir jetzt noch klären müssen und auch für wen müssen wir jetzt noch klären, aber vielleicht machen wir es, wie gesagt, erstmal offiziell. Hallo, ich bin Sebastian, wer bist du?
Ich bin Eva Lambi-Schmidt und ich bin Korrespondentin für die ARD in Shanghai.
Guck mal, deinen Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo.
Ebenso, hallo.
In Shanghai bist du, okay. Das heißt, du bist dann auch schon seit einer Weile da oder bist du jetzt neu in diesem Berichterstattungsgebiet?
Jetzt seit etwas mehr als einem Jahr.
Mhm. Wie ist das so? Also du hast eben gesagt, du bist auch schon in Taiwan, hast du glaube ich gesagt, gewesen. Ne? Das heißt, du bist im asiatischen Raum jetzt nicht völlig fremd. Offensichtlich sprichst du auch Chinesisch. Also so klang es eben zumindest, als würdest du die Sprache verstehen.
Ja.
Wie ist das, in diesem Land zu leben und in so einer krassen Stadt auch?
Also es ist sehr ambivalent, ja. Also ich meine, vom Lebensgefühl her ist Shanghai eine Megastadt. Mhm. Das ist meine Traumstadt, das ist auch mein Traumjob. Ich wollte unbedingt nach Shanghai und war auch schon mal in Shanghai als Studentin. Deshalb, ich bin quasi jetzt wieder hier und lebe wieder hier und es ist ein tolles Lebensgefühl hier. Also ich kann es nur empfehlen. Und es gibt eben dann wiederum eben auch die Schattenseiten. China ist eben eine Diktatur und das merkt man auch. Hier gibt es überall Kameras und in meinem Job ist natürlich Überwachung dann auch nochmal eine andere Sache. Also Expats, das heißt Leute, die hier leben und arbeiten, in anderen Branchen, sage ich jetzt mal, die nehmen das vielleicht zum Teil auch anders wahr als ich als Journalistin, weil der Fokus der chinesischen Behörden eben auf gewissen Branchen ist und da gehört die Medienbranche eben dazu.
Jetzt hast du gerade gesagt, du bist schon mal da gewesen als Studentin. Das heißt, so die Faszination, nenne ich es jetzt einfach mal, für China, für auch Städte wie Shanghai, die ist nicht erst seit gestern da. Das ist was, was dich schon länger beschäftigt.
Ja, genau, absolut. Ich war 2011 das erste Mal hier. Da war ich mit einem Mitschüler damals, der mit mir Abi gemacht hat in China, hat seine Familie besucht. Also er kommt ursprünglich aus China, hat Familie in Hongkong und Guangzhou. Und da habe ich mich quasi erstmal rangetastet, bevor ich mich dann endgültig entschieden habe, China-Studien zu studieren. Und ja, da hat es mich dann gepackt.
Also du hast das sogar so quasi ganz bewusst zu deinem Job gemacht, dass du irgendwann mal wahrscheinlich irgendwas mit China intensiver zu tun haben wirst.
Ja, genau. Ich wusste vorher schon, dass ich Journalistin werden will. Das war schon gesetzt.
Ja.
Und meine Lehrer haben immer gesagt, studier nicht Journalismus, sondern studier was, was dich interessiert. Mhm. Und dann mach halt viele Praktika und geh dann quasi quer rein. Und das habe ich auch genauso gemacht.
Warum China? Also ich bin noch nie in diesem Land gewesen. Es ist auch, glaube ich, sehr schwer, über das China zu sprechen, weil es ja so unendlich groß ist und glaube ich, auch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo du gerade unterwegs bist. Was fasziniert dich so an dem Land?
Es ist so unglaublich facettenreich erstmal. Also es ist schon alleine von der Landschaft her. Also es ist so ein großes Land. Im Norden habe ich schon minus 21 Grad erlebt, zum Beispiel in der Eisstadt Harbin. Mhm. Und dann war ich aber auch in der Wüste im Sommer mal im Nordwesten Chinas. Da waren es fast 50 Grad. So ein Spektrum. Und das erlebe ich auch, was die Themen angeht. Mhm. Es gibt einfach so, so viel zu erzählen. Und warum ich damals darauf gekommen bin, was mich halt damals fasziniert hat, um das zu studieren, war eben auch diese ganze Diskrepanz zwischen der Politik und der Wirtschaft. Ich habe immer gedacht, wie kann das eigentlich gut gehen? Ja,
das
so
passt
eine,
eigentlich nicht, ne? So, ja.
Ja, es passt irgendwie, das muss doch irgendwann muss es doch irgendwie da mal knallen oder es wird auf jeden Fall spannend und ja, ich konnte mir vorstellen, dass es sich lohnt, darüber zu berichten oder Leute zu haben, Journalisten zu haben, die die Sprache können und sich da ein bisschen auskennen. Ja, und ich finde es einfach mega spannend, was die Themen angeht. China gibt so viel her und es betrifft uns halt auch einfach zunehmend in Deutschland und in Europa. Und ich denke, vor ein paar Jahren haben das vielleicht die Leute in Deutschland noch gar nicht so richtig gesehen oder gemerkt, aber das Bewusstsein für China in Deutschland, das ist jetzt aktuell sehr, sehr groß, vielleicht nochmal auch verstärkt durch den Krieg in der Ukraine.
Ja.
Und die Leute merken, dass es dann doch viel mit uns zu tun hat, ja, obwohl China ein Land ist, was sehr, sehr weit weg ist und wo sich vielleicht manche dann doch fragen, was interessiert es mich eigentlich, wenn in China ein Sack Reis umfällt? Aber naja, ich denke, das hat ziemlich viel mit uns zu tun, geopolitisch und deshalb, ja, interessiert es mich auch sehr viel.
Bevor wir da vielleicht auch thematisch noch ein bisschen tiefer eintauchen, lass mich nochmal gerade fragen, wie hat das denn dann funktioniert, dass dieser ganze Plan von dir auch aufgegangen ist? Also du faszinierst dich für China, bist da schon als Schülerin gewesen, hast dann beschlossen, das zu studieren auch und jetzt bist du auch noch ARD-Korrespondentin. Also ich meine, das muss man ja auch irgendwie erstmal hinbekommen. Wie hat das funktioniert? Wie hat das geklappt?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil ich denke, es hat sich einfach wie ein roter Faden so durchgezogen einfach. Und am Ende kommen wahrscheinlich viele Faktoren zusammen, die dann dazu führen, dass es dann auch am Ende klappt. Ich denke, es war jetzt nicht irgendwie verbissen, dass ich unbedingt hierher wollte, aber es kommt so eins zum anderen. Und ich hatte mich damals als Studentin zum Beispiel, habe ich hier mal Hallo gesagt im Studio und erst dann wusste ich zum Beispiel, dass ja das Studio hier in Shanghai auf jeden Fall was wäre, wo ich gerne mal arbeiten würde. Und ich bin jetzt auf jeden Fall für mich dort an dem Platz, wo ich gerne bin. Und ich denke an den perfekten Ort für mich.
Mm. Lass uns über diesen Ort auch noch kurz sprechen, weil ich mir so schwer vorstellen kann. Shanghai. Ist das eine Stadt, die mit irgendwas vergleichbar ist in der westlichen Welt? Also ist das ein bisschen New York? Ist das ein bisschen Berlin? Oder ist das was ganz anderes?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich vergleiche Shanghai immer mit Köln.
Ach was?
Darauf kommt man wahrscheinlich nicht, ne?
Nee. Köln ist ein großes Dorf, würde ich immer sagen, ja.
Ich meine, Shanghai ist deutlich größer, ja. Aber ich meine deutlich größer als jede Stadt in Deutschland. Shanghai hat mehr als 25 Millionen Einwohner.
Unfassbar.
Aber es hat unglaublich viel Charme. Mhm. Und das ist so ein ähnlicher Charme, den ich auch bei Köln sehe. Mhm. Ich habe 4 Jahre in Köln gewohnt, muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Shanghai ist sehr grün, hat sehr viele kleine Gassen, mit Bäumen besäumte Straßen, viele kleine Cafés und Restaurants. Es ist sehr gemütlich, würde ich sagen. Mhm. Anders als, ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde, Berlin. Kommt mir immer sehr groß vor.
Ja.
Kommt mir größer vor als Shanghai, einfach weil die Straßen so breit sind. Zum Beispiel, ich vergleiche immer Berlin ein bisschen mit der chinesischen Hauptstadt Beijing, die auch sehr groß angelegt ist, sage ich mal. Und Shanghai hat einfach so ein bisschen, man ist ja eh immer in so einem kleinen Kosmos. Ne? Man ist als Mensch nicht in der Lage, eine Stadt von mehr als 25 Millionen Einwohnern zu überblicken.
Ja.
Man ist immer zumindest in seinem eigenen Alltag. Ich meine, im Job gehe ich über meinen eigenen Horizont natürlich hinaus, aber in dem eigenen Alltag ist man ja immer in so einem bestimmten Kosmos unterwegs und kann nur einen Teil der Stadt überblicken. Die Wege wären ja sonst auch sehr lang. Also von daher ist man quasi, bekommt man quasi einen Teil der Stadt eben so mit und das ist dann vielleicht ein Teil, der so groß ist wie Köln.
Aber es ist witzig, dass du gemütlich schreibst. Aber klar, ich meine, auch eine 25 Millionen Stadt kann gemütliche Ecken haben. Warum nicht? Ne? Und ansonsten,
aber okay, es hat natürlich schon, also ich meine, je nachdem, wo man ist, hat es auch ein bisschen New York-Feeling, muss ich sagen. Ja, Manhattan und so.
Und mit Hochhäusern
natürlich auch,
und so. Ja,
die sind hier überall, aber es ist wirklich sehr schön. Also diese Hochhäuser stehen quasi zwischen diesen grünen Flächen. Also es ist wirklich sehr grün und dann die Hochhäuser. Und natürlich hat man dann am sogenannten Bund, wo man diese Promenade, wo man entlanglaufen kann, gegenüber von der großen, sehr bekannten Skyline. Das ist wirklich die Moderne pur, also in personifiziert sozusagen.
Ja.
Immer wenn ich da bin, denke ich so, ja, das ist quasi so die Perle des Ganzen. Und immer wenn ich nach Shanghai fliege, von Deutschland aus, dann habe ich immer das Gefühl, ich fliege in die Zukunft. Also mindestens so 3 oder 5 Jahre. Auch weil hier alles so digitalisiert ist. Ja, man bezahlt ja mit dem Handy zum Beispiel alles so digital. Man wird quasi ausgelacht, wenn man mit Bargeld noch bezahlt.
Ach, was? Ja.
Also ist noch möglich, aber man wird da eher schief angeschaut. Und das ist sehr, sehr interessant, zwischen diesen zwei Welten zu pendeln. Ich war letztens erst in Deutschland, deswegen ist mir dieser Kontrast jetzt wieder sehr bewusst.
Aber das heißt, ansonsten ist es eine ganz normale Stadt, in der du die Sachen findest, die man auch bei uns in der Stadt findet. Also, weiß ich nicht, Kinos, Clubs, Restaurants, so.
Ja, absolut. Es gibt nur eine Sache, die finde ich nicht.
Und das ist welche?
Schuhe in Größe 42.
Tatsächlich, ja.
Also für Frauen. Ich müsste sonst Männerschuhe kaufen. Es gibt nur eine Marke, aber das kann ich ja jetzt nicht hier herausstellen. Eine Marke hat...
Frauenmarke in Shanghai, in China, genau, ja.
Ja, genau. Ja. Hat noch Schuhe, Frauenschuhe in 42. Aber danach ist Schluss.
Ach, witzig, okay. Ja klar, shoppen ist natürlich auch so ein Ding. Und du hast es gerade eben auch schon angesprochen, die Digitalisierung, die ist ja nicht nur irgendwie was Bezahlsysteme angeht, sondern auch was Überwachung angeht. Das haben wir ja eben schon im Ton gehört. Und ich glaube, da ist Shanghai schon auch eine Stadt, die da in unserer Zukunft oder vielleicht auch hoffentlich nicht in unserer Zukunft ist. Also es wird der öffentliche Raum überwacht in Shanghai, ne?
Ja, also Kameras sind hier im öffentlichen Raum überall. Also das heißt, wenn ich mein Haus verlasse, also spätestens dann, ich weiß ja nicht, was in meinem Haus so ist,
ja.
Aber im Aufzug auf jeden Fall sind dann die ersten Kameras. Da wurde letztens sogar noch eine zusätzlich installiert. War ganz interessant, weil tatsächlich chinesische Bewohner sogar in Frage gestellt haben, warum braucht man die denn? Es gibt doch schon eine Kamera im Aufzug.
Ja.
Und im Innenhof sind dann noch weitere Kameras. Und wenn man dann den Innenhof verlässt, dann ist da noch so ein kleines Häuschen. Da ist ein Wächter, eine Wächterin drin, jeden Tag in Schichten besetzt. Und dann gibt es eben noch am Tor eine Kamera mit Gesichtserkennung. Krass. Also wenn ich jetzt abends nach Hause komme, komme ich nicht mit dem Schlüssel rein, sondern eben mit meinem Gesicht.
Ja.
Und dann eben auf der Straße gibt es überall Kameras und dann auch auf dem Weg zum Büro. Ja, ich habe es leider noch nicht gezählt auf dem Weg zum Büro, aber das wäre bestimmt mal interessant zu wissen, wie viele Kameras das dann so sind.
Beschäftigt dich das? Also denkst du darüber nach? Also klar, ich meine, wenn du dein Gesicht in die Kamera hältst, um nach Hause reinzukommen, dann schon. Aber ist das irgendwie in deinem Hinterkopf oder vergisst man das irgendwann?
Man vergisst es im Alltag dann schon.
Mhm.
Es wäre auch irgendwie weird, wenn man jetzt jedes Mal, wenn man über die Straße geht, darüber nachdenkt. Ich denke, das würde einen kirre machen.
Ja.
Aber in meinem Job ist es natürlich was, was omnipräsent ist und worüber man sich dann schon auch Gedanken macht. Da geht es dann aber eher um, ich sag mal, Sicherheit von Interviewpartnern und so.
Ja.
Und wie geht man mit einem Thema um? Welche Risiken könnte es geben? Gibt es Risiken?
Ja,
ja, das ist dann eher so die Sache. Aber im Alltag muss man das auch mal hinter sich lassen, ja. Also ich weiß genau, wo ich lebe, was das mit sich bringt und das ist dann aber auch am Ende die Herausforderung, eine gewisse Balance zu finden.
Weißt du denn auch, was dann da so erfasst wird, wenn du dich so durch die Straßen bewegst? Also was von dir dann im Zweifel in irgendeinem digitalen Speicher landet?
Also es gibt hier Überwachungszentren in Shanghai und auch in anderen Städten, wo quasi das ganze Videomaterial einläuft. Und Leute, die sich jetzt fehlverhalten, die werden dann umrahmt, ja, so ein roter Rahmen zum Beispiel drumherum.
Das hat auch, da gibt es dann auch Sanktionen, ne? Das ist dieses Sozialkreditsystem, ne?
Nee, das gibt es so in der Form gar nicht. Das ist ein Mythos.
Ach,
den
was?
Können
okay.
wir jetzt mal aufräumen.
Ja,
also es gab mal ein Pilotprojekt,
ja.
Das wurde so nicht weitergeführt. Es gibt es also nicht flächendeckend in China, also so ein Punktesystem. Aber es gibt die Überwachung.
Okay.
Und mit Gesichtserkennung können eben Dinge herausgefiltert werden.
Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen roten Rahmen um mich herum habe auf diesem Video, von dem du gerade gesprochen hast, weil ich, weiß ich nicht, über eine rote Ampel gelaufen bin oder sowas, dann hat das aber erstmal keine Konsequenzen für mich.
Ja doch, also je nachdem, was man gemacht hat, dann wird man dann eher quasi als verdächtige Person gekennzeichnet. Ganz besonders ist das im chinesischen Landesteil Xinjiang, wo die muslimischen Uiguren leben und unterdrückt werden. Dort ist das Überwachungssystem sehr, sehr stark ausgebaut. Und die Menschen dort, die werden dann eben anhand solcher Kameraaufnahmen als verdächtig markiert. Übrigens auch nicht nur bei Videokameras, sondern auch bei Telefonüberwachung ist das der Fall, dass welche Daten man auf dem Mobiltelefon und so hat. Da gab es letztens auch eine neue Veröffentlichung von Human Rights Watch, der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Und das ist dann etwas, was ja dem Sozialkreditsystem, was wie gesagt nicht so flächendeckend in China existiert, aber das kommt dem schon sehr nah.
Das heißt, es können durchaus Strafen verhängt werden, weil du Dinge tust, die in irgendeiner Art und Weise überwacht werden.
Ja, ich meine, in der chinesischen Region Xinjiang, da sind Menschen weggesperrt worden. Also schätzungsweise ist da von 1,5 Millionen Menschen die Rede, die zeitweise weggesperrt worden waren. Das sind schon sehr heftige Konsequenzen, die dort drohen. Ja, aber das gilt jetzt nicht unbedingt für mich, sondern für Leute, die einen chinesischen Pass haben, weil ich als Ausländerin eben nochmal anders gestellt bin.
Inwiefern gehen potenzielle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dann vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger mit dir um? Also merkst du das, dass dann Respekt davor ist, dass man möglicherweise überwacht wird in einem Gespräch mit dir?
Ja, absolut. Also es trauen sich nur noch wenige Interviewpartner mit uns ausländischen Medien zu sprechen, weil sie eben Angst haben vor Konsequenzen. Es ist halt so, dass ja fast jedes Thema politisch ist in China. Das war sogar ja bei den Themen rund um den Lockdown zum Beispiel in Shanghai im vergangenen Jahr so, also die ganzen Covid-Restriktionen, wo es sehr naheliegend ist, Menschen zu fragen in ihrem Alltag, wie sie das jetzt beeinträchtigt. Selbst das war ein Thema, was gegen Ende dieser Covid-Maßnahmen in China unglaublich politisch war. Und es kann eben passieren, dass Interviews auch kurzfristig abgesagt werden, weil zwischenzeitlich dann die Behörden Druck ausgeübt haben auf die Interviewpartner. Aber es ist schon so, dass man merkt, dass viele auch ja entweder nicht mit uns sprechen wollen, sich nicht trauen oder ja sehr stark, sehr nah am Narrativ sind der Staatsmedien. Oder man merkt so im Gespräch, dass sie vielleicht eigentlich mehr sagen wollen, aber sich selbst zensieren und dann doch nicht alles sagen. Oder im Vorgespräch war es offener als dann on the record. Das beobachten wir sehr, sehr stark, ja.
Jetzt hast du eben davon erzählt, wie du so mit dem Rucksack mit Aufnahmeequipment durch die Stadt läufst. Ich kenne es aus Gesprächen mit deinen Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen so rund um die Olympischen Spiele, die dann immer geschildert haben, dass sie immer so einen Trupp von Leuten um sich herum hatten, die dann mehr oder weniger theoretisch quasi Guides waren, aber eigentlich darauf aufgepasst haben, was berichtet wird und was nicht und so und dann halt auch gesagt haben, hier bitte nicht filmen oder so. Hast du da Restriktionen? Gibt es Leute, die dir irgendwie sagen, mach das bitte nicht oder mach das, das geht klar oder so? Oder musst du irgendwo um Erlaubnis fragen, bevor du, weiß ich nicht, irgendwas drehst oder irgendwas aufnimmst in der Öffentlichkeit?
Das sind ja jetzt mehrere Fragen auf einmal.
Ja, es ist journalistisch völlig unkorrekt, du hast völlig recht. Ja. Such dir eine aus.
Also ich werde jetzt in Shanghai zumindest nicht sichtbar überwacht. Mhm. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin, auf Dienstreise zum Beispiel, ich bin mal nach Wuhan gefahren, um da 2 Jahre nach dem Corona-Ausbruch was zu machen, wie da jetzt die Situation ist. Und da standen dann Leute hinter der Straßenlaterne, ganz offensichtlich.
Okay.
Konnte denen quasi zuwinken, hallo.
Das war aber auch irgendwie ein stranges Gefühl, oder? Also wenn du dann irgendwie siehst, so James Bond-mäßig, so okay, du verfolgst mich, aber du machst es so schlecht, dass ich es mitbekomme.
Ja, genau. Aber das ist auch ja in anderen Fällen so gewesen, ja, dass dann Autos einen verfolgen. Zum Beispiel, wir waren auch in der chinesischen Region Xinjiang, im chinesischen Landesteil Xinjiang unterwegs und ja, wurden da von mehreren Autos verfolgt und haben dann auch zwischendurch mal Stopp gemacht, um eben zu kontrollieren, ob die uns wirklich verfolgen. Ja, weil man ja nicht unbedingt will, dass sie mit zum Endziel auch fahren.
Ja, klar.
Und ja, das war echt, also das ist manchmal wie so eine Soap Opera, sag ich mal.
Ja.
Das war, oder Comedy. Das ist, also ich meine, natürlich, man muss halt mit so Situationen auch mit Humor umgehen, sonst geht das nicht klar.
Jetzt wirst du ja am Ende wahrscheinlich auch paranoid irgendwie, ne?
Ja, genau, deshalb, das ist wirklich so gewesen, dass wir waren da in der Wüste noch gewesen, in der Nähe von Turpan, das ist so eine Oasenstadt, also wirklich ab vom Schuss. Und da kamen dann sogar noch 2 Polizisten von der Tirjing, also das ist so eine Spezialeinheit der Polizei. Und die haben uns dann noch vor Sanddünen, muss man sich vorstellen, wir standen da vor Sanddünen, und haben uns da nach unseren Personalien nochmal gefragt, was wir denn machen und so. Ich meine, das war ständig am Tag, dass uns da die Polizei kontrolliert hat, ob am Flughafen, ne, schon als Willkommenskomitee, dass da die Polizei stand und uns dann befragt hat und Personalien kontrolliert hat am Bahnhof oder eben auch an Checkpoints an der Straße. Aber das in der Wüste, das war wirklich so on the top.
Das ist auch ein absurdes Bild vor meinen Augen, wie du das so schilderst. Das ist, ja.
Ja, absolut, weil ich meine, wir sind da auch hingefahren, ich weiß nicht, 1,5 Stunden lang oder so, haben sie uns ja da auch verfolgt und müssen dann irgendwie nochmal gedacht haben, oh, wir müssen jetzt mal nochmal gucken, was machen denn eigentlich die Ausländer in der Wüste?
Ja.
Und eigentlich war das so auch so ein Scenic Spot gewesen, wo durchaus auch Touristen hingehen könnten. Und von daher ist es ja eigentlich gar nicht so abwegig, dass da auch mal Ausländer vorbeikommen. Aber vielleicht während Covid oder kurz nach Covid war es dann doch vielleicht so außergewöhnlich. Und sie wussten ja, dass wir Journalisten steht. Das steht ja in unserem Reisepass ganz groß durch unsere Aufenthaltsgenehmigung. Und ja, von daher wussten sie dann ganz genau, wer wir sind.
Kann man das alles irgendwie, also du sagst irgendwie, man muss es auch ein bisschen humoristisch nehmen, sonst ne, macht man sich wahrscheinlich zu viele Gedanken. Kannst du das irgendwie beiseite legen? Weil ne, du hast ja auf der anderen Seite diese Faszination für das Land und auch für die Leute und für die Kultur. Kann dann trotzdem in so einer Atmosphäre, gerade auch ne, in dieser speziellen Situation, dass du als Journalistin da ja nochmal unter einer anderen Art von Beobachtung stehst, kann dann sowas wie ein Gefühl von Zuhause entstehen?
Ja, also ich fühle mich absolut zu Hause in Shanghai, muss ich wirklich sagen. Und das war auch schon vorher da. Also ich habe ja schon hier gelebt vorher als Studentin. Und als ich wieder zurückkam, ist es wie, als wenn du in deine Straße, wo du aufgewachsen bist, fährst. So fühlt es sich für mich an, wenn ich nach Shanghai komme. Aber ich muss schon sagen, das vergangene Jahr, das Covid-Lockdown-Jahr, wir hatten ja in Shanghai 60 Tage Lockdown, da war ich in der Wohnung tatsächlich eingesperrt.
Okay.
Also es gab dann nur gegen Ende des Lockdowns die Möglichkeit, auch mal in den Innenhof zu gehen, der jetzt nicht sehr, sehr groß war.
Unfassbar.
Und ganz am Ende gab es so Papierscheine, da durfte man mal für 2 Stunden raus. Und das war schon eine Erfahrung, die einem sehr vor Augen geführt hat, dass man in einer Diktatur lebt.
Ja.
Ich meine, das weiß man theoretisch natürlich auch schon vorher. Ich meine, man berichtet jeden Tag drüber. Aber das selber so zu erleben und was da alles passiert ist während des Lockdowns, dass Maßnahmen so willkürlich durchgesetzt werden, sodass dann am Ende Leute teilweise nicht mehr an medizinische Behandlung zum Beispiel kam ins Krankenhaus für andere Dinge als Covid oder dass Leute nicht genug zu essen bekommen haben oder zeitweise war es so, dass Kinder von ihren Eltern getrennt wurden, als sie Corona-positiv waren und die Kinder dann eben in eine Isolationseinrichtung kamen, ohne die Eltern. Das sind auf jeden Fall Dinge, die einen nicht kalt lässt und die Herausforderung ist dann natürlich dabei trotzdem die journalistische Distanz zu wahren. Ich meine, der Lockdown, das ist eine besondere Situation nochmal gewesen, weil ich war selber in der Situation, über die ich auch berichtet habe und war eben dann auch noch auch eingesperrt und geografisch immer an einem Ort und habe berichtet. Das war schon eine sehr außergewöhnliche Situation und es war jetzt ein Prozess tatsächlich, dass jetzt nach dem Ende der Covid-Maßnahmen, es hat sich dann wirklich noch echt lange gezogen, dass jetzt wieder das Leben einkehrt in die Stadt.
Okay.
Also ich würde sagen, dass die Stadt, und das merkt man an den Menschen, die hier leben, an den Locals, die hat wirklich was mitgemacht. Und das Vertrauen der Leute in die Regierung hier, die den Lockdown eben durchgezogen haben, ist sehr erschüttert gewesen. Viele Geschäfte haben es ja nicht geschafft, mussten dicht machen. Und jetzt gerade, es findet wie so ein Revival gerade statt, dass neue Geschäfte aufmachen, die Leute wieder Mut fassen zum eigenen Leben. Und dass jetzt wieder quasi was los ist. Und persönlich denke ich, kommt auch so ein bisschen wieder mehr in den Vordergrund, dass das auch ein Zuhause ist und nicht nur Diktatur. Aber das mit der Diktatur, das war schon für Monate, war das schon sehr in den Vordergrund gerückt.
Ist Politik eigentlich Thema in dem Umfeld, in dem du dich dann so bewegst, also unter jungen chinesischen Menschen, oder ist das auch so ein Thema, was dann eher so ausgeklammert wird, weil es eben zu schnell heikel werden kann?
Es wird schon eher ausgeklammert. Das ist jetzt nicht das Lieblingsthema von Chinesen, da von sich aus drüber zu sprechen. Aber es ist schon auch so, also man ist manchmal überrascht, dass dann doch Leute sprechen. Ja, das ist ja dann eben nicht on the record, sondern einfach so privat ein Chat über LGBTIQ-Themen zum Beispiel wird schon auch viel gesprochen. Ja, oder schon auch über Politik so manchmal, also über die Covid-Restriktionen damals zum Beispiel. Aber Xi Jinping nicht. Das ist auch, der Name von Xi Jinping, der ist quasi tabu.
Okay.
Das ist wie Voldemort, über den spricht man nicht.
Ja, verstehe. Merkst du denn, dass sowas wie eine Politisierung stattgefunden hat durch Covid, durch diese Restriktion, diese harten Restriktionen, weil Menschen mitbekommen haben, was es bedeuten kann, in einer Diktatur zu leben? Also verändert sich da was? Vielleicht auch gerade bei jüngeren Leuten?
Also kurzzeitig ja. Hm. Da war das zumindest sichtbar. Und zwar bei den Protesten im November im vergangenen Jahr. Ja. Also es war eine ziemlich interessante Erfahrung, auch als Reporterin, weil ich habe ja vorhin erzählt, dass es sehr schwierig ist, Interviewpartner hier zu finden. Mhm. Und an diesen zwei Tagen, Nächten, wo hier Proteste in Shanghai waren, da haben mich Leute sogar an der Schulter angetippt und gesagt, ey, ich habe mitbekommen, du bist Journalistin, ich will auch noch was sagen.
Ach krass. Okay.
Ich habe auch noch was zu sagen. Das war ziemlich bemerkenswert, war das gewesen. Nur das wurde dann ziemlich schnell zerschlagen, denn es gab zahlreiche Festnahmen in Shanghai. Es sind Leute auch in den folgenden Tagen kontrolliert worden. Mhm. Also stichprobenartig wurden Passanten von Polizisten angehalten und dann mussten sie ihr Telefon zeigen, ihr Handy zeigen. Und dann wurde eben geguckt, ob da ausländische Apps zum Beispiel drauf sind und die dann eben gelöscht. Also man kann sagen, der Überwachungsapparat hat da total gegriffen, dass dann der Digitale alles überwacht wurde, die Kommunikation, also es war quasi digital nicht mehr möglich, diese Überwachung zu umgehen durch ausländische Apps, sondern man konnte dann eben dann nur noch die chinesischen Apps benutzen und auch eben, dass zahlreiche Menschen festgenommen worden sind, das ist dann natürlich etwas, was andere dann verängstigt.
Ja, was man aber auch gesehen hat, ist, dass durch die Proteste sich ja was bewegt hat. Also, dass die Regierung dann schon so ein bisschen gegengesteuert hat und Maßnahmen zurückgenommen hat. Glaubst du, dass die Regierung auch den Bogen irgendwann überspannen könnte? Also, dass es passieren könnte, dass der Unmut in der Bevölkerung irgendwann so groß wird, dass solche Maßnahmen, wie du sie gerade geschildert hast, dann eben nicht mehr greifen und dass sie nicht mehr quasi so mit dieser Angst vor Verhaftungen, vor Konsequenzen solche ersten Formen von Protesten unterdrücken können?
Also ich meine, wir können da nicht in die Zukunft schauen. Mhm. Also irgendwie, ich denke immer, irgendwie alles ist denkbar, aber also alles und nichts. Meine Einschätzung ist, dass der Überwachungsstaat sehr, sehr stark ist. Mhm. Wir haben das jetzt gesehen im November, wie das gelaufen ist. Das war, also wirklich, die Leute sind quasi verstummt nach diesen Festnahmen und nach dieser Kontrolle. Mhm. Ich sehe jetzt auch gerade nicht, also nachdem ja die Maßnahmen jetzt aufgehoben worden sind im Dezember, gibt es jetzt aktuell auch gar keinen Grund. Also es ist eher so, wenn man mit den Leuten hier spricht, die versuchen das alles zu vergessen, was da war mit Covid und mit den Maßnahmen. Das ist so in der chinesischen Gesellschaft weit verbreitet, dass man Dinge dann verdrängt, die nicht gut gelaufen sind und die chinesischen Staatsmedien, quasi das Sprachrohr sind der chinesischen Staats- und Parteiführung, die setzen auch alles dran, immer positive Nachrichten zu verbreiten. Also es gibt keine schlechten Nachrichten in China. Also es wird entweder was Schönes berichtet oder nichts. Und von daher ist eben dann auch der Vibe insgesamt für die Leute, die eben die chinesischen Staatsmedien konsumieren, und das dürfte die Mehrheit sein, weil die wenigsten haben Zugang zum freien Internet. Die kriegen dann eben auch diesen positiven Vibe mit. Das ist ja auch Psychologie.
Klar. Jetzt hast du eben so schön geschildert, dass du, wenn du von Deutschland nach Shanghai reinfliegst, dass du quasi in die Zukunft reist, 3, 4, 5 Jahre. Welche Rolle spielt denn China eigentlich gerade? Also vielleicht auch mit Blick aus Deutschland. Wie wichtig ist China für Deutschland?
Ja, absolut wichtig. Ich meine, wir sind in der Wirtschaft stark verflochten mit China. Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir mit einem autoritären Land Handelsbeziehungen haben und dann plötzlich ein Krieg beginnt.
Ja.
Mit Russland haben wir das gemerkt und jetzt machen sich viele Unternehmen, die in China tätig sind oder mit China Geschäfte machen, Gedanken darum, wie sie das eben mit China handhaben. Und da ist ja momentan ziemlich groß im Gespräch, dass man eher eine De-Risking-Strategie fährt, also dass man Risiken minimiert, indem man eben in China produziert, für China, aber den Rest der Lieferketten quasi daraus hält, indem man woanders produziert, also nicht in China, für dann den Rest der Welt. Und das ist jetzt nicht nur in der großen Politik Thema, sondern tatsächlich hier vor Ort auch bei den Unternehmen, ja, zunehmend, dass sich Unternehmen da in ihrer Strategie Gedanken machen darüber, wie viel sie noch in China investieren und ob sie Teile der Geschäfte eben verlagern in andere Gebiete, zum Beispiel in ja, südasiatische Nachbarländer.
Was heißt, das hätte auf jeden Fall spürbare Folgen für China, dieser veränderte Blick aufs Land?
Ja, ich meine, China gefällt das, glaube ich, nicht ganz so gut, ja, dass es diese Bewegung in Europa gibt, sich kritischer mit China auseinanderzusetzen. China fährt momentan so etwas wie eine Charmoffensive, so wird das oft genannt, dass ja, China ist schon... Ja, schon versucht, mit Europa und mit Deutschland eine gute Beziehung zu haben, sodass Europa nicht zu nah an den USA oder zu nah mit den USA einen, ja, China sagt ja immer, einen Anti-China-Kurs fährt. Mhm. Man muss ja wissen, die Rivalität zwischen China und den USA ist sehr groß und Europa ist immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. In der Mitte wird zumindest von China so wahrgenommen. Also der Big Player ist halt, sind halt die USA und ja, China sieht Europa oft eher so als Mitläufer und hofft, dass oder fordert auch oft in offiziellen Aussagen, dass Europa doch eine starke eigene Stimme haben finden soll, abseits der USA.
Wie wird dann auf Deutschland geschaut in China? Also Außenministerin Annalena Baerbock zum Beispiel ist ja doch relativ deutlich auch in ihrer Kritik gewesen in der Vergangenheit, auch in China selbst, hat die Menschenrechtslage immer wieder kritisiert, auch die Haltung im Ukraine-Krieg. Wie wird das wahrgenommen?
Also es ist immer ein Unterschied, ob das jetzt die chinesische Staats- und Parteiführung ist oder ob das die Menschen vor Ort sind. Mhm. Ich muss aber sagen, ich nehme das bei beidem wahr, sowohl jetzt bei den offiziellen Mitteilungen des chinesischen Außenministeriums, dass sie nicht so begeistert sind von der kritischeren Haltung und auch der zu erwartenden China-Strategie Deutschlands, die ja auch kritisch ausfallen soll. Auch ja, jetzt zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, dann sagt mir zum Beispiel die Verkäuferin auch so, oh, früher unter Merkel war doch alles viel, viel besser.
Ach, krass, okay.
Jetzt Annalena Baerbock, also die kennt man dann schon mit dem Namen.
Ach, was?
Es hat sich jetzt dann noch gewandelt. Also ich hatte mal in einer Umfrage im vergangenen Jahr September gemacht zum 50-jährigen Jubiläum der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und China. Und da kannten viele Leute gar nicht Olaf Scholz. Und jetzt ist es halt so, dass dann doch ja Annalena Baerbock schon bekannt ist bei Namen. Und da muss man eben dazu sagen, dass ja jetzt dadurch, dass die Covid-Restriktion weggefallen ist, China sich deutlich mehr bemüht hat, auch Kontakte zum Ausland zu suchen. Es fanden zahlreiche Staatsbesuche jetzt in der Zwischenzeit statt. Und ja, dadurch ist das jetzt alles in den Fokus gerückt und Namen sind bekannter geworden und eben auch, dass ja die jetzige Bundesregierung eine deutlich kritischere Haltung hat zu China, als das vorher der Fall war.
Und du sagst, du merkst es auch privat quasi, ne? Wie ist denn dann überhaupt so der private Blick auf dich? Ist es irgendwie generell ganz interessant, dass du deutsch bist oder ist es egal oder bist du eher europäisch oder einer von den Westlern oder wie wirst du wahrgenommen?
Also für Chinesen gar nicht so einfach zu unterscheiden. Also meine Nationalität wissen viele einfach gar nicht.
Ja.
Das heißt, sie halten mich entweder für eine Russin zum Beispiel oder für eine Amerikanerin, weil es einfach sehr bekannt ist. Meiguo, auf Chinesisch die USA. Und an Europa denken eher die wenigsten. Und dann bin ich auch manchmal eine Französin.
Ach was.
Oder eben ja, Deutsche. Also manchmal erraten sie es dann tatsächlich. Also Französin oder Deutsche, wenn es dann um Europa geht, okay.
Mhm.
Und wenn sie dann wissen, wo ich herkomme, dann sind sie da doch meist sehr aufgeschlossen. Also wirklich die absolute Mehrheit ist, wow, schöne deutsche Autos, gute Qualität, Deutsche arbeiten immer so gewissenhaft und sind pünktlich. Sie loben auch oft deutsche Haushaltsgeräte, also in der Küche zum Beispiel sind wir dann doch noch sehr beliebt.
Die Qualität, und die Klischees sind da, ja.
Richtig, die Klischees sind da, auch Oktoberfest und so, also eher so das bayerische Klischee an der Stelle, wie auch oft in anderen Ländern. Genau, das ist so. Und ich würde aber trotzdem sagen, dadurch, dass man ja nicht weiß, dass ich eine Deutsche bin, falle ich halt dann oft einfach so unter das Label Ausländerin. Mhm. Da wird auch dann oft auf einen gezeigt, so Uyghurin, Uyghurin, also Ausländer, Ausländer. Mhm. Also in der Beziehung sind da Chinesen sehr, sehr, sehr direkt.
Mhm. Okay.
Und,
weil es spannend ist oder weil du anders bist?
Ja, weil ich anders bin. Also das Thema Rassismus ist hier noch nicht so bewusst in der Gesellschaft angekommen. Mhm. Es gibt hier in China verschiedene Arten von Rassismus, sag ich mal. Mhm. Es gibt quasi eine Art, gibt es das überhaupt, positiv konnotierten Rassismus auch von wegen, du bist anders und du bist Ausländer und ich bewundere dich dafür. Es gibt aber auch die andere Art von Rassismus, von wegen Ausländer tragen das Coronavirus ins Land rein. Oder Ausländer berichten nur Schlechtes über China und ja, sind quasi anti- oder wollen China was Böses, wollen China klein halten, wollen nicht, dass China aufsteigt zur größten Volkswirtschaft der Welt. Aber auch gibt es in China sehr, sehr starken Rassismus gegenüber Schwarzen im Alltag. Also es gab da zum Beispiel auch mal einen großen Skandal über eine Waschmittelwerbung, dass ein Schwarzer in die Waschmaschine gesteckt wurde und dann kam ein Chinese raus.
Ach krass, okay.
Und das hat aber dann auch wirklich für Wirbel gesorgt und war ein sehr großer Skandal. Also das zeigt aber, dass das hier noch nicht so bewusst in der Gesellschaft angekommen ist und noch nicht mal in der Werbebranche, damals zumindest. Mhm. Also das ist jetzt noch nicht so lange her, ein paar Jahre her.
Ja.
Das heißt, genau, das ist einfach, wird nicht so reflektiert.
Ja. Lass uns noch kurz zwei Worte über deine Arbeit sprechen. Wenn du so Bericht erstattest, was sind so Themen, die angefragt werden? Hast du es viel mit Klischees zu tun?
Also manchmal. Man erklärt natürlich viel über China und das ist auch das Schöne daran, weil man dann mit den Klischees aufräumen kann.
Klar.
Was Chinesen zum Beispiel essen, ja, dass es keine Hunde sind zum Beispiel.
Ja.
Oder dass es eben keine Glückskekse gibt. Mhm. Und ansonsten eben gibt es aber ganz, ganz, ganz viele andere Themen. Man merkt auch bei den Anfragen, ob jetzt das Gegenüber schon viel über China weiß oder nicht. Also einfach wie anhand dessen, wie die Anfrage gestellt ist. Ja, ansonsten sind es einfach viele politische und wirtschaftliche Themen, weil das einfach die Dinge sind, die uns geopolitisch am meisten betreffen.
Hm. Würdest du dir da wünschen, dass sich da vielleicht auch der Blickwinkel hier aus Deutschland mal ein bisschen ändert? Also klar sind das, ne, die politischen, die geopolitischen, die Wirtschaftsthemen sind natürlich die Themen, die dann irgendwie vielleicht die größte Relevanz haben, aber man könnte ja wahrscheinlich noch so viel mehr über dieses Land erzählen, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das hat eigentlich weniger damit zu tun, was die Leute anfragen. Es passiert einfach viel und das sind dann die Dinge, die man auch nicht ignorieren kann. Ja, ich kann nicht eine Kaffeereportage machen oder eine Teereportage in einem schönen Landesteil namens Yunnan, wenn gleichzeitig was Großes Geopolitisches passiert. Also an der Stelle geht das dann einfach nicht. Und natürlich wünsche ich mir auch Themen abseits dessen. Mhm. Und das mache ich auch und versuche ich auch umzusetzen, so viel es geht, weil das auch einfach Teil des Jobs ist. Und dazu gehört auch eben, dass man auch Dinge immer doppelt und dreifach nochmal erzählt. Also ich weiß von meinem Team hier vor Ort, dass Themen auch immer wiederkehren, ja, dass man auch immer wieder die gleichen Sachen auch nochmal erzählt und immer wieder kommen die gleichen Fragen. Aber das ist ja, ich freue mich immer, solange Leute Fragen stellen über China, solange ist ja auch das Interesse da. Und das freut mich dann auf jeden Fall. Und auch wenn jetzt jemand dann eine falsche Vorstellung hat, mein Gott, dann erklärt man es eben nochmal und das ist mein Job und das macht mir sehr viel Freude.
Das ist gut, weil aussteigen ist ja erstmal nicht für dich drin, weil du hast gesagt, ein Jahr bist du in Shanghai, wenn mich nicht alles täuscht, bleiben KorrespondentInnen so 5 Jahre im Ausland. Ne? Ist das wahrscheinlich auch dein Plan fürs Erste?
Ja, wenn man mich lässt. Gerne, sehr, sehr gerne. Ja.
Gibt es irgendwas, was du da noch ganz dringend, ich meine, es ist noch eine lange Zeit, ne, aber was du da noch ganz dringend erreichen, was du da noch wirklich sehr gerne machen würden wolltest, beruflich gesehen?
Danach?
Nee, jetzt in diesen 5 Jahren.
so viel berichten, was geht und nah an die Menschen rankommen und auch im Land reisen können und von dort eben Reportagen machen. Das ist das Beste, wenn man mit den Leuten einfach ins Gespräch kommt. Das war jetzt im vergangenen Jahr wirklich eine besondere Situation, weil man eben durch die Covid-Restriktion noch nicht mal innerhalb des Landes gut reisen konnte, weil man immer Gefahr lief, da in einen Lockdown zu geraten. Ja. Und ich freue mich jetzt, dass das auch wieder möglich ist, dass man jetzt wieder Reportagen machen kann aus dem Land. Und das geht jetzt quasi erst so langsam wieder los seit Januar. Und da freue ich mich wirklich sehr. Und genau solche Geschichten, die will ich einfach machen. Und was dann an Themen kommt, das ist wirklich ja von Tag zu Tag dann wieder neu. Und das ist ja auch das Tolle an dem Job, dass jeder Tag neu ist und man weiß nicht, was noch passiert.
Die Frage, ob du dir vorstellen kannst, auch noch länger in China zu bleiben, die brauche ich dir eigentlich nicht zu stellen, weil ich vermute, die Antwort ist ja.
Ja, absolut.
Eva Lambi-Schmidt ist zu Gast gewesen. Sie ist ARD-Korrespondentin in Shanghai. Vielen lieben Dank für deine Zeit und den intensiven Einblick in deine Arbeit und dieses Land. Danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Schönen Sonntag.
Ja, schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.